Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Bei dir, Herr, ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Das ist der Wochenspruch für diesen 22. Sonntag nach Trinitatis, ein eher seltener Sonntag, den es nur gibt, wenn Ostern ganz früh ist im Jahr. Und mit diesem Wochenspruch begrüße ich Sie, liebe Gemeinde, ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Es hat wahrscheinlich im Vorfeld einige Irritationen gegeben. Ich weiß nicht, anderen mag es vielleicht gar nicht aufgefallen sein. Im Gemeindebrief und in der Zeitung stand Gottesdienst. Und in der Rundmail für die Mitarbeitenden stand Gottesdienst mit Abendmahl. Wir haben uns jetzt kurzfristig entschlossen, diesen Gottesdienst mit Abendmahl zu feiern, da es immer besser ist, etwas hinzuzutun, als es wegzulassen. Und so lade ich Sie schon an dieser Stelle nachher zum heiligen Abendmahl ein. Aber bevor wir jetzt mit dem Psalm fortfahren, möchte ich erstmal die Kindergottesdienstkinder zu mir nach vorne bitten, damit wir euch ins Lutherhaus verabschieden können. Lasst uns im Wechsel den Psalm beten, den wir unter der Nummer 760, 1 und 2 im Gesangbuch finden. Ich lese die ausgerückten und bitte Sie, die eingerückten Verse zu lesen. Herr, erhöre mein Gebet, vernimm mein Flehen um deiner Treue willen, erhöre mich um deiner Gerechtigkeit willen. Denn der Feind verfolgt meine Seele und schlägt mein Leben zu Boden. Und mein Geist ist in Ängsten, mein Herz ist erstarrt in meinem Leibe. Ich breite meine Hände aus zu dir. Meine Seele dürstet nach dir wie ein dürres Land. Lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Errette mich, mein Gott, vor meinen Feinden, zu dir nehme ich meine Zuflucht. Kommt, lasst uns den Herrn anbeten. Guter Gott, wir klagen über das, was nicht gelingt. Wir ärgern uns über andere. Wir werden ungeduldig, wenn nicht alles reibungslos geht. Wir verbittern, weil wir mit manchem nicht fertig werden. Wir reagieren ungerecht, wenn wir selbst unzufrieden sind. Wir suchen gerne die Schuld bei anderen und fühlen uns im Recht. Ach Gott, manchmal richtet sich unser Unmut auch auf dich. Wir fühlen uns alleingelassen und unverstanden. Darum bitten wir dich, lass uns deine Nähe spüren. Bring uns auf den richtigen Weg. Zeige uns, was gut ist, was du von uns erwartest, und lass uns danach handeln. Herr, erbarme dich unser. Und so frage ich euch, ist dies auch euer aufrichtiges Bekenntnis? Begehrt ihr Vergebung eurer Sünde um Christi willen? So antwortet ja. Auf solch euer Bekenntnis verkündige ich euch die Gnade Gottes und spreche euch anstatt und auf Befehl meines Herrn Jesus Christus die Vergebung aller eurer Sünde zu, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So spricht der Herr: Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Lasst uns beten. Guter Gott, du zeigst uns deinen Weg. Wir aber müssen entscheiden, wie wir handeln sollen, um deinem Willen gerecht zu werden und das Gute zu tun. Lass uns dein Wort halten. Lass uns Liebe üben. Lass uns demütig sein vor dir, unserem Gott. Dazu hilf uns heute und an allen Tagen, der du mit dem Sohn und dem Heiligen Geist lebst und regierst, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Wer Gottes Vergebung möchte, dem geht ein Licht auf. Wer sie allerdings im Umgang seinen Mitmenschen nicht zum Zuge kommen lässt, tappt weiterhin im Dunkeln. Davon hören wir im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, in den Versen 7 bis 12. Ich lese sie in der Übersetzung Hoffnung für alle. Was ich euch jetzt schreibe, meine Lieben, ist kein neues Gebot, sondern die Botschaft Gottes, die ihr von Anfang an gehört habt. Und trotzdem ist dieses Gebot neu, weil Christus es verwirklicht hat und ihr jetzt danach lebt. Denn die Finsternis schwindet, weil das wahre Licht für uns leuchtet. Wenn nun jemand behauptet, in diesem Licht zu leben, hasst aber seinen Bruder oder seine Schwester, dann lebt er in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Nur wer seine Geschwister liebt, der lebt wirklich im Licht. An ihm lässt sich nichts Anstößiges finden. Wer dagegen seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt ganz und gar in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht. Er ist wie ein Blinder, der nichts sehen kann in all der Dunkelheit, die ihn umgibt. Das schreibe ich euch, meine geliebten Kinder, weil ich weiß, dass eure Schuld durch Jesus Christus vergeben ist. Halleluja! Gott heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Halleluja!
Lasst uns Gott loben mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, haben Sie sich schon mal Geld geliehen? Nein, ich meine jetzt nicht so einen kleinen Betrag. Man sitzt abends irgendwo im Restaurant oder in der Kneipe und stellt fest, mein Portemonnaie ist weg. Zu Hause, vergessen. Oder in einer Raststätte. Nein, ich meine eine richtig große Summe Geld. Zum Beispiel für einen Hauskauf oder die Anschaffung eines neuen Autos oder eine wichtige Investition in der Firma oder im Geschäft. Meistens überlegen wir ja sehr genau, wie wir das machen mit den Schulden, die dadurch entstehen. Damit wir möglichst keine Probleme haben beim Zurückzahlen der Kredite. Auf der anderen Seite leben wir in einem Wirtschaftssystem, das darauf aus ist, dass möglichst viele Leute möglichst viel kaufen. Überall werden uns Schnäppchen zu Sonderpreisen und die super Sonderangebote angepriesen. Und das Geld, wenn wir es denn nicht haben, das können wir uns ganz leicht leihen. Easy Credit zum Beispiel. Oder Ratenkauf mit 587 Raten in 324 Jahren. Es ist so leicht, an Geld zu kommen und es auszugeben. Nur schwierig ist, nachher die Schulden zurückzuzahlen. Denn gerade bei diesen ganzen Schnäppchengeschichten sind oft hohe Zinsen drauf. Nicht nur die 0,00 was Prozent, die wir vielleicht von der Sparkasse für unser sauer Erspartes kriegen. Und so geraten gar nicht wenige Menschen in die berühmte Schuldenfalle. Sie können das Geld, das sie geliehen haben, nicht zurückzahlen oder wenn nur sehr schwer. Und es kommen immer neue Schulden dazu. Der Berg wächst und wächst und wächst. Wenn dann noch der Verlust des Arbeitsplatzes oder des Einkommens oder ein anderer Schicksalsschlag dazukommt, dann geht es manchmal wirklich um die nackte Existenz. Dann wissen wir oft nicht, wie es weitergehen soll. Die Zukunft ist eigentlich verbaut, düster, dunkel, ohne Aussicht. Nun stelle ich mir vor, wie wohl einer reagieren würde, der entweder dann die Million im Lotto gewinnt und seine Schulden auf einem Schlag zurückzahlen kann, oder wie einer reagiert, dem der Schuldner sagt, komm, vergiss es. Nein, nicht die 2 Euro, die ich mir mal geliehen habe, um mir noch ein Bier oder einen Kaffee kaufen zu können, sondern den Riesenbetrag. Das ist mehr als nur das Aufheben der Schulden. Das ist eine neue Chance zum Leben. Und genau von so einem Menschen erzählt Jesus im Predigttext für diesen 22. Sonntag nach Trinitatis im Matthäusevangelium. Im 18. Kapitel lesen wir: Petrus wandte sich an Jesus und fragte ihn, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder oder meiner Schwester vergeben, wenn sie mir Unrecht getan haben? Ist 7-mal genug? Nein, antwortete Jesus, nicht nur 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Man kann die neue Welt Gottes mit einem König vergleichen, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Zu ihnen gehörte ein Mann, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Aber der konnte diese Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau und seine Kinder und seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil des Geldes wiederzubekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an, Herr, hab noch etwas Geduld, ich will alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid. Er gab ihn frei und erließ ihm alle seine Schulden. Kaum war der Mann frei, ging er zu einem anderen Verwalter, der ihm einen kleinen Betrag schuldete, packte ihn, würgte ihn und schrie, bezahl jetzt endlich deine Schulden. Da fiel der andere vor ihm nieder und bettelte, hab etwas Geduld mit mir, ich will ja bezahlen. Aber der Verwalter wollte nicht warten, ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er alles bezahlt hätte. Als nun die anderen sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie empört und berichteten es dem König. Da ließ der König den Verwalter zu sich kommen und sagte, Was bist du doch für ein hartherziger Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich drum gebeten hast. Hättest du nicht auch mit meinem anderen Verwalter Erbarmen haben können, so wie ich mit dir? Zornig ließ er ihn ins Gefängnis werfen. Er sollte erst dann wieder freigelassen werden, wenn er alle seine Schulden zurückgezahlt hätte. Auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel euch behandeln, wenn ihr euch weigert, eurer Schwester oder eurem Bruder wirklich zu vergeben. Soweit das Gleichnis vom ungerechten Verwalter, vom Schalksknecht. Das ist also ein Mann, der unwahrscheinlich hohe Schulden hat. 100 Millionen Euro, könnte man vielleicht heute sagen. Sein ganzes Leben und das seiner Familie hängt dran, denn damals konnte man noch Menschen in die Schuldsklaverei verkaufen und kriegt etwas Geld dafür. Und weil der Verwalter seine Fälle schwimmen sieht, bittet er den König um Zeitaufschub. Was er aber erhält, ist weitaus mehr. Alle seine Schulden werden ihm erlassen, einfach nur so. Er hält eine Chance, sein Leben neu zu beginnen, ein Leben frei von Belastungen, frei von allen Schulden. Und was macht dieser Mann? Er fällt kurz darauf über einen Kollegen her, der ihm etwa 100 Euro schuldet. Und als dieser nicht bezahlen will und um Aufschub bittet, setzt er seine Forderungen auf brutale, aber man muss zugeben, legale Weise durch. Auch wenn uns, liebe Gemeinde, das vielleicht ganz unmöglich und niederträchtig erscheint, der Mann tut nichts Unrechtes. Es ist sein gutes Recht, sein Geld bei seinem Mitknecht einzufordern. Und normalerweise würde wohl auch niemand was dagegen sagen, wenn ihm nicht kurz vorher diese Riesensumme selbst erlassen worden wäre. Aber unser Urteil ist, wie das der anderen Knechte, so klar und eindeutig. Wer so unbarmherzig handelt, hat Strafe verdient. Dem geschieht es ganz recht, dass er schließlich im Gefängnis landet und alles bis auf den letzten Cent zurückzahlen muss. Die Bedeutung des Gleichnisses, das Jesus hier erzählt, ist eigentlich eindeutig und klar. Zumindest auf den ersten Blick. Der Knecht, das sind wir. Wir sind Gottes Schuldner. Und wir können unsere Schuld bei ihm nicht begleichen. Dafür ist unser Schuldenberg schon viel zu groß. Doch diese Schuld, sie wird uns erlassen. Dadurch aber verliert auch jede zwischenmenschliche Schuld ihre Bedeutung. Weil uns vergeben wird, können auch wir anderen leicht und gern vergeben. Denn wie der unbarmherzige und rücksichtslose Knecht wollen wir uns ja nicht verhalten. Er kann uns höchstens so etwas wie ein abschreckendes Beispiel sein, so wie man es eben nicht machen soll. Ja, und damit könnte diese Predigt eigentlich zu Ende sein. Alles ist gesagt, alles ist klar. Ist es das? Ist es das wirklich? Komm mir nicht vielleicht doch Bedenken? Haben wir nicht doch so unter der Hand unsere Einwände und Zweifel? Erscheinen uns zum Beispiel die Schulden, die wir bei Gott haben, wirklich so hoch? 100 Millionen in Geld gemessen? Ja gut, das eine oder andere sind wir Gott und unseren Mitmenschen schon schuldig geblieben. Daran dürfte kein Zweifel bestehen. Aber ich denke, das wird sich vielleicht auf ein paar hundert, vielleicht im schlimmsten Fall auf ein paar 1000 Euro belaufen. Aber gleich 100 Millionen, das ist doch übertrieben. Andererseits erleben wir immer wieder, wie Menschen unsagbar schuldig aneinander werden. Sie quälen und zerstören sich in zerbrochenen Beziehungen, in oben und unten, Mobbing ist auch so ein Stichwort. Sie entziehen sich gegenseitig die Lebensgrundlage, lassen es an Liebe, an Mitmenschlichkeit fehlen. Und ich denke, jede und jeder von uns weiß da ganz persönliche Beispiele dafür. Und jede und jeder von uns wird auch schon mal am eigenen Leib erfahren haben, dass wir die Opfer geworden sind, dass andere an uns schuldig geworden sind. Soll das auf einmal alles vergessen sein, weggewischt, Schwamm drüber? Bisschen viel verlangt, oder? Das können wir nicht so einfach. Wir sind verletzt, wir sind getroffen und schließlich muss ja Recht auch Recht bleiben. Schulden müssen zurückgezahlt werden. Ordnung muss sein. Unser Gleichnis, das am Anfang so einleuchtend und dessen Deutung so eindeutig erschien, ist bei genauerer Betrachtung gar nicht nur so einfach. Vielleicht steckt doch mehr dahinter, als wir auf den ersten Blick vermutet haben. Vielleicht, dass es zunächst einmal darauf ankommt, nicht die Größe unserer Schuld vor Gott möglichst hoch anzusetzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus die Menschen möglichst klein und Gott möglichst groß machen will. Dafür sind eben die Menschen viel zu wichtig. Ich denke, worum es Jesus geht, ist was anderes. Indem der König dem Knecht seine riesengroße Schuld erlässt, stößt er alles um, was bisher recht und billig war. Der Verzicht auf eine kleine Summe, okay, das kennen wir. Vergiss es, behalt deine 2 oder 3 oder 4 Euro. Das kommt immer wieder vor, auch bei uns. Aber bei großen Geldsummen, da ist das was anderes. Darauf können und wollen wir nicht so einfach verzichten. Und genau das macht der König hier im Gleichnis. Er verzichtet auf sein gutes Recht, weil es einfach unmenschlich ist, dieses einzuklagen. Der diese Schulden bezahlen müsste, wäre fertig. Am Ende. Der bräuchte nicht mehr weiter und könnte nicht mehr weiter, weil sein Leben rein materiell jede Grundlage verloren hätte. Mit dem Erlass der Schulden aber gibt ihm der König alles zurück. Seine Grundlage für die Familie, für das Leben. Das ist das Geschenk des Königs an seinen Knecht, dass er ihm zuliebe auf das, was recht sein muss, verzichtet, dass er das alles außer Kraft setzt, um einem anderen Leben zu ermöglichen. Und genau das meint Jesus, glaube ich, wenn er hier vom Himmelreich spricht, denn dieses Gleichnis ist ja ein Himmelreichsgleichnis. Von der neuen Welt Gottes, die andere Maßstäbe hat als die, die bei uns gelten. Gott sagt Ja zu uns Menschen. Er sagt Ja, indem er uns in Christus zeigt, dass seine Vorstellungen von Recht und Vergeltung andere sind als die unseren. Und das nicht nur hier. Denken Sie an das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, wo die Letzten, die wenig gearbeitet haben, genau das Gleiche kriegen wie die, die den ganzen Tag geschuftet haben. Auch da geht es um das, was Menschen zum Leben brauchen. Und hier ermöglicht der König seinem Knecht einen vernünftigen und guten Neuanfang, indem er seinen Schuldschein ganz einfach zerreißt. Was auch immer Menschen einander und Gott schuldig bleiben, soll nicht mehr zählen, wenn sie wissen, wie groß die Gnade ist. Der Maßstab Gottes ist, danach zu fragen, was wir als Menschen zum Leben brauchen. An Liebe, an Vergebung, an Gnade und an Barmherzigkeit. Und Jesus will uns mit diesem Gleichnis dazu einladen, darüber nachzudenken, was wird uns in diesem Sinne geschenkt? Und was können wir weiter schenken? Nicht mehr die Frage, was ist mir der andere oder was bin ich dem anderen schuldig, soll unseren Umgang miteinander bestimmen. An ihre Stelle tritt die Frage, was hilft uns beiden zum Leben, dem anderen und mir? Und wie können wir die von Gott gegebenen Geschenke teilen und sinnvoll füreinander einsetzen? Gut, das klingt schön hier oben von der Kanzel. Umzusetzen ist das längst nicht so leicht im Alltag. Und da will ich mich auch gar nicht ausschließen. Da pochen wir dann doch wieder auf unser Recht und wollen doch wieder unsere Schulden zurückgezahlt haben. Aber Gott traut uns zu, mit diesen Schwierigkeiten fertig zu werden, weil er uns seine Vergebung anbietet. Wir dürfen neu anfangen mit dem Leben, mit dem Vergeben lernen. Nicht nur 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Das heißt eigentlich immer, immer wieder neu. Oder, um es mit den Worten des Apostels Paulus zu sagen, nicht, dass ich es schon ergriffen hätte oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil Christus mich ergriffen hat. Starten wir einfach den Versuch der Vergebung miteinander, aneinander, in dem Wissen, in dem Glauben, in dem festen Vertrauen, Gott hat uns vergeben. Und sein Friede, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Folgendes habe ich abzukündigen. Zunächst ist zu danken für die Kollekte vom letzten Sonntag. Das waren 224,33 Euro. Im Klingelbeutel 181,31 Euro. Wir danken im Namen all derer, denen diese Gaben helfen werden. Die Kollekte heute am Ausgang ist für die Flüchtlingsarbeit des Kirchenkreises bestimmt. Ich denke, dazu muss man fast nichts mehr sagen. Groß ist die Not, Hilfsbedürftige sind viele und Unterstützung brauchen genauso viele. Und dass das auch mit Geld zusammenhängt, ist eine ganz klare Geschichte, obwohl Gott sei Dank nicht nur. Also herzliche Einladung für die Kollekte am Ausgang für die Flüchtlingsarbeit unseres Kirchenkreises. Einladen möchte ich auch für nächsten Sonntag, den 8. November. Da ist erst normal, ganz normal, glaube ich, Gottesdienst mit Pfarrer Dirk Ellermann. Aber anschließend, da ist was Besonderes. Das heißt, Gottesdienste mit dir sind auch immer noch was Besonderes. Aber darüber hinaus geht es eben darum, dass am kommenden Sonntag nach dem Gottesdienst eine Gemeindeversammlung stattfinden soll, wo Kandidaten für die Presbyterwahl im nächsten Frühjahr gesucht werden und wo da eingeladen und informiert wird über die Arbeit im Presbyterium und was es heißt, Presbyter oder Presbyterin zu sein. Hans-Peter sitzt schon in den Startlöchern.
Ich möchte Sie ganz herzlich einladen. Heute in 2 Wochen findet hier ein Konzert zum Kirchenjahresende statt mit den musikalischen Exequien von Heinrich Schütz. Ein besonders ausdrucksstarkes Werk. Und da wird die Kantorei singen. Aber eben auch Solisten aus der Kantorei werden dieses Werk gestalten mit dem Cellisten Ludwig Frankmar. Herzliche Einladung. Der Eintritt ist frei. Informationen auch am Plakat.
In der nächsten Woche beginnen unsere neuen Glaubenskurse, Stufen des Lebens, Religionsunterricht für Erwachsene. Diesmal geht es ums Vaterunser, unser allerwichtigstes Gebet, das wir hoffentlich und oft jeden Tag beten, das wir brauchen und worüber wir uns ein bisschen Gedanken machen wollen, wie das dieses Gebet speziell in unserem Leben, auch in unserem Alltag Fuß fassen kann und wichtig werden kann. Die Kurse sind dienstags, vormittags und nachmittags und mittwochs abends. Sie finden die Zettel auch vorne auf dem Pult.
Ja, und da der Kantor wieder an der Orgel angekommen ist, können wir jetzt gemeinsam das nächste Lied singen. Bitte 2, due. Von dem jetzt bitte nur 2. Thank you. Folgende Amtshandlungen habe ich bekannt zu geben. Getauft wurde Jasper Jonathan Rainer Kops. Aber getauft wurden noch mehr. Gestern im Reformationsgottesdienst und einige sind hier. Wo seid ihr? Versteckt. Unter Gottes Wort zu Grabe getragen wurden in der vergangenen Woche Irmgard Borsberg von den Stadtsgärten und Richard Waldemar Fritz Werner von der Hochstraße. Himmlischer Vater, wir bitten dich für alle, die sich zu dir bekennen. In der Taufe nimm sie an, begleite sie auf ihrem Weg. Wir bitten dich für alle, die um einen lieben Menschen trauern. Tröste sie durch den Glauben, dass du den Tod überwunden hast und wir zu dir gehören in Zeit und Ewigkeit. Uns alle aber lehre bedenken, dass auch wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Amen. Ein gutes Beispiel dafür, dass auch Pastors die neue Liturgie noch nicht ganz verinhaltlicht haben, ist, dass ich jetzt noch ein Lied zwischen Abkündigung und Fürbitte gesetzt habe, nämlich kommt mit Gaben und Lobgesang. Und das lasst uns jetzt zusammen singen. Lasst uns beten. Guter Gott, wir danken dir für die Zeichen deiner Liebe und Freundlichkeit in dieser Welt und auch in unserem Leben. Wir sind alle beschenkte und begabte Menschen. Jeder von uns hat Grund genug, dir zu danken. Wecke unsere Sinne auf, dass wir uns auch über die kleinen und unscheinbaren Dinge freuen können. Über ein mutmachendes, freundliches Wort. Über eine kleine Aufmerksamkeit, über die Liebe, die wir von anderen erfahren, über die Schönheit dieser Erde. Du bist ein großzügiger Gott. Du schickst keinen mit leeren Händen fort, der zu dir kommt. Füll auch uns die Hände, dass wir denen helfen, die hilflos sind, die ansprechen, die einsam sind und mit denen niemand etwas zu tun haben will. Denen vertrauen, die nur Misstrauen erfahren, denen zu ihrem Recht verhelfen, die rechtlos und verachtet sind, diejenigen versöhnen, die sich auseinandergelebt haben, damit alle sehen, wie groß deine Liebe zu uns ist. Amen.
Der Herr sei mit euch. Erhebet eure Herzen. Lasst lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott.
Ja, es ist würdig und recht, dir zu danken, dich zu preisen, heiliger Gott, du Vater des Lebens. Wir loben dich im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Du hast ihn in die Welt gesandt, die im Dunkeln liegt. Er ist das Licht, der Anfang neuen Lebens. Er schafft Recht und Gerechtigkeit, er zerreißt die Fesseln der Unfreiheit. Er weckt unsere Freude und lädt uns an seinen Tisch. Wir teilen die Gaben, die er uns gibt, das Brot des Lebens, den Kelch des Heils. Dafür danken wir dir, wir loben dich und bekennen ohne Ende: Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, der verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach's, gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geben wir einander, unserem Nachbarn, unserer Nachbarin, ein Zeichen des Friedens. Und nun kommt, alles ist bereit. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl denen, die ihm vertrauen. Wir wollen vorne beginnen und ich bitte Sie, in Gruppen zu etwa 30 Personen zum Tisch des Herrn zu kommen. Und keine Bange, es kommen alle dran. Reichen wir einander die Hände. Paulus schreibt, zur Freiheit hat euch Christus befreit. So seht nun zu, dass ihr feststeht in dieser Freiheit. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen. Lasst uns als Danklied das Lied 222 singen. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Lasst uns beten. Barmherziger, gütiger Gott, durch das Abendmahl deines Sohnes schenkst du uns, deiner Gemeinde, ein sichtbares Zeichen deiner Gegenwart. Wir danken dir, dass wir dies erfahren dürfen. Wir danken dir, dass du bei uns bist, dass wir zu dir gehören und mit dir unterwegs sind. Die Kraft deines Heiligen Geistes richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Wir bitten dich, lass diese Kraft wachsen in uns, damit wir durch sie befreit werden zur Gemeinschaft der Geschwister Jesu. Amen.
Gehet in dem Frieden des Herrn.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir und dieser Welt seinen Frieden. Nicht, dass ich das letzte Wort haben müsste. Das gebührt eigentlich der Musik. Aber ich werde alt. Ich habe schon wieder vergessen, zum Kirchcafé gleich jetzt sofort im Anschluss an diesen Gottesdienst einzuladen. Und das möchte ich doch noch tun und wünsche Ihnen ansonsten mit oder ohne Kirchcafé einen gesegneten Sonntag.